Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen und heute wird hier geschnattert, denn wir begegnen zusammen mit meinem Gast sehr kommunikativen Wesen. Wir tauchen ein in die erstaunliche Welt der Graugänse. Die Verhaltensbiologin Sonja Kleindorfer erforscht die Wildtiere an einem besonderen Ort. Sie ist Leiterin der berühmten Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im österreichischen Almtal. Heute wird sie uns Einblick geben in ihre Arbeit und das Leben und Lieben der Gänse. Und ein paar andere Tiere wie Wildpferde und Affen werden wir auch besuchen. Guten Morgen, Frau Professor Kleindorfer.
Guten Morgen.
Und es ist so, ich habe in Ihrem Buch gelesen, Graugänse grüßen sich auch. Wie machen die das?
Mit ausgestrecktem Hals und, wenn Sie Glück haben, ein Kontaktruf. Gang, 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 so heißt es.
Ja. Das klingt so ein bisschen wie so ein Motor, der so in Gang kommt, oder?
Ja, vielleicht, aber es ist ganz beruhigend und es gibt Informationen, wer gerade ruft, weil die Kontaktrufe individuell unterschiedlich sich anhören und man weiß also, von wem man eine Begrüßung bekommt.
Wobei, wenn ich jetzt an den Graugänsen vorbeilaufen würde, also an Ihren Graugänsen, wäre die Reaktion eine andere, als wenn Sie an ihnen vorbeilaufen?
Ja, so ist es. Man braucht schon ein paar Tage. Sie sind an Menschen gewöhnt, diese im Almtal lebende Graugänse. Aber wenn ein unbekannter Mensch erscheint, dann braucht es schon ein paar Tage. Und normalerweise ist die erste Reaktion, dass sie ein paar Schritte zurückgehen würden. Und dann nach einigen Tagen, wenn sie sich gut verhalten, dann kriegen sie zumindest nicht Ablehnung. Braucht aber dann ein bisschen länger, bis man die ersten Kontaktrufe bekommt.
Man muss erstmal warm werden mit den Graugänsen. Wir versuchen das heute so ein bisschen theoretisch erstmal anzugehen. Sonja Kleindorfer, sie leitet die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal. Für viele Expertinnen und Experten das Epizentrum der Verhaltensbiologie weltweit. Frau Kleindorfer, nehmen Sie uns doch mal mit dorthin auf den Auinger Hof. Wie sieht's dort aus?
Traumhaft schön. Es ist wirklich eins der schönsten Plätze auf der ganzen Welt. Es ist ein altes Gebäude mit einer Kletterrose vorne, vor der Tür eine Wiese und ein glasklares, türkisfarbenes Gewässer, der Almfluss und in der Ferne Blick auf das Tote Gebirge, das momentan Schnee hat. Also es ist wirklich traumhaft schön. Unsere Graugänse sind oft auf dieser Wiese beim Auinger Hof und verweilen dort, trinken dann dieses smaragdgrüne, türkisfarbene Wasser. Also es ist wirklich inspirierend schön.
Okay, meine Reise zu Ihnen ist gebucht. Aus Ihrem Buch,
gerne.
Die erstaunliche Welt der Graugänse, weiß ich auch, dort steht immer noch die berühmte Holzbank, auf der Konrad Lorenz saß. Beobachten Sie von dort auch die Graugänse?
Ja, und sehr interessante Gespräche führen wir nach wie vor auf dieser Bank. Man hat einen ausgezeichneten Blick auf die Schar, momentan mit ca. 100 Graugänsen. Und diese Nummer ist relativ stabil seit den letzten 50 Jahren. Ja, da kann man sehr interessante Gespräche führen und man ist historisch gebunden, weil Konrad Lorenz hat dort seit 1973 seine Graugänse von Seewiesen übersiedelt und weiterhin erforscht. Und es geht weiter. Die Einsichten, die Fragen gehen weiter.
Aber die Gespräche führen Sie nicht mit den Graugänsen?
Man kann. Gerade letzte Woche saß ich dort und da kam Pistazia und hat mein Fernglas angeknabbert und man kommt ins Gespräch. Aber verstehen tun wir eher die Antworten und Gespräche mit Menschen. Aber wir versuchen, die Sprache der Graugänse auch zu entziffern.
Das Tolle ist, die Graugänse haben tatsächlich auch alle Namen. Sie können im Augenblick die Forschungsstelle nicht für längere Zeit verlassen. Deshalb sind Sie uns auch aus Österreich zugeschaltet. Warum müssen Sie zurzeit vor Ort sein?
Jetzt beginnt die Eiablage. Im letzten Jahr haben unsere Graugänse 150 Eier gelegt und in diesem Jahr sind wir erst bei 40, aber wir machen genaue Protokollierungen, gehen also mit Warthose zu den Bruthütten, messen jedes Ei, markieren jedes Ei, denn nur so können wir feststellen, wie der Schlupferfolg ist und dann wie der Flugerfolg, also von den geschlüpften Gösseln, wie viele es dann schaffen, Flüge zu werden.
Warthosen, das sind diese Gummihosen, ne? Weil ich glaube, die kleinen Hüttchen, in denen die Gänse leben, die sind mitten auf dem See, damit nicht der Fuchs kommt, ne?
So ist es, ja. Sie bevorzugen ihre Nistplätze also auf kleine Inseln zu bauen. Wir haben ihnen den Gefallen getan, zusätzlich ein paar Bruthütten aufzustellen innerhalb von Teichen, denn es gibt in der Tat sehr viele Füchse. Das Almtal beherbergt eine sehr große Anzahl von Fressfeinden, was fantastisch ist. Das ist ein intaktes Ökosystem, wo wir Steinadler und Seeadler, Fischotter, Füchse, Uhu, also alles noch vorhanden. Aber ja, daher, weil die Füchse doch ja, sehr schlau sind, brauchen unsere Gänse oder mögen es unsere Gänse sehr gerne, diese Bruthütten, ihre Nester zu bauen.
Nun machen sie auch Menschen zu Gänseeltern. Können die Gänse das nicht alleine oder was ist der Sinn dahinter?
Das ist die lange Tradition von Konrad Lorenz mit diesem Prägungsprozess. Die Prägung hat der Lorenz nicht erfunden oder entdeckt, aber sicherlich am besten beschrieben erstmals in der Geschichte. Und wir führen diese Tradition weiter. Derzeit sind 30 Eier sogar im Inkubator und wir freuen uns, sie werden in circa 10 Tage schlüpfen. Die Gänseeltern warten schon und es geht weiter. Und es bringt erstens neue genetische Elemente, aber zweitens, weil vieles Verhalten von einer Graugans genetisch programmiert ist, das ist auch eine Entdeckung von Konrad Lorenz, können wir ohne die Graugans an sich stark negativ zu beeinflussen, weil sehr viel genetisch programmiert ist, können Menschen also Eltern sein, solange sie responsiv sind. Und wir können dadurch viele Experimente durchführen, die wir sonst nie schaffen könnten, weil die wilde Gössel, sie sind, würden Panikattacken bekommen, wenn wir, und die Eltern wären sehr ärgerlich, wenn wir so versuchen würden, Experimente beziehungsweise Tonaufnahmen zum Beispiel mit einem Mikrofon ein paar Zentimeter vom Gesicht. Das kann man nur mit Hand aufgezogenen Gössel machen.
Gössel, also die Gänseküken. Responsiv heißt also, sie reagieren nur auf das, was die kleinen Gössel machen.
Responsiv ist, dass man antwortet. Die kleinen Gössel rufen wie, wie, wie. Das ist, und dieser Ruf beginnt schon im Ei, was extrem faszinierend ist. Und dieser wie, wie Ruf verwandelt sich dann in dieses Gang-Gang-Kontaktruf in einem erwachsenen Graugans. Sehr spannend ist, dass die Wie-Wie-Rufe nicht individuell unterschiedlich sind in den Gösseln, bei den Gänseküken, aber sehr wohl mit einem Jahr ist dann jede Gans hat einen eigenen Gang-Gang-Kontaktruf. Und wir untersuchen also diesen Verwandlungsprozess. Und die Hauptaufgabe oder eine Aufgabe von einem Gänseeltern, sowohl Wildgans als auch Menscheltergans, ist, dass man antwortet. Wenn Gössel Wie-Wie ruft, dann muss dieser Elternteil unbedingt mit einem Vivi oder Gang-Gang antworten, weil sonst werden die kleinen Gössel extrem gestresst und entwickeln sich psychologisch nicht normal weiter. Also diese Responsivität ist erstaunlich wichtig und zwar auf die vokale Ebene. Und der Konrad Lorenz hat ein Buch geschrieben, Hier bin ich, wo bist du? Und ich glaube, er hat genau das gecheckt. Also im Sinne, Gössel ruft, hier bin ich, wo bist du? Und Eltern, Mensch oder Graugans muss antworten, hier bin ich.
So wie man ja bei Menschen mittlerweile auch weiß, ist es natürlich gut, wenn ein Kind schreit, wenn dann die Eltern nach dem Rechten gucken und das Kind dann weiß, dass es da ist. Dieser Gang-Gang-Ruf, wie klingt der dann?
Ja, eben ist genau so. Gang, 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 gang.
Sehr schön, Vivi und Gang, 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 gang. Sie haben gerade erzählt, also die Stimmen sind dann später durchaus individuell der Gänse. Hm. Und ja nicht nur das, was mir nicht bewusst war und was ich durch Ihr Buch gelernt habe, auch die Gesichter der Gänse unterscheiden sich. Wie ausgeprägt sind denn die Merkmale?
Naja, also laut KI extrem ausgeprägt, weil KI kann mit innerhalb von einem Jahr mit 98% Richtigkeit und über 4 Jahre 97% Richtigkeit ein Foto zuordnen. Also wenn wir ein Foto von Julian hochladen und unser Programm vergleicht es mit 6000 andere Graugansfotos, dann kommt zu 97% dann Julian raus. Wenn man eine Graugansgesicht anschaut, also die Schnabelform, ja, manche haben mehr weiße Federn dann oben, manche sind unordentlich, so schnurrbartmäßig oder ein Tüpferchen und andere ganz ordentlich mit so kleine, so geometrische Formen. Das schaut so, als wäre ein Bart rasiert zum Beispiel. Andere ganz glatte Gesichter und auch die Die Schnäbel sind entweder mehr orange oder rosa. Und ja, also wie gesagt, man kann das unterscheiden. Ich bin nach wie vor ein bisschen überfordert. Ich bin eher gut im akustischen Bereich und nicht so sehr im visuellen. 5 kann ich total leicht unterscheiden. Aber wenn 20, 40, 50 zusammenstehen, dann brauche ich länger. Andere sind sehr visuell unterwegs und können das schneller unterscheiden.
Aber Sie hören zum Beispiel schon, wenn der Julian ruft.
Ja, genau.
Das gilt auch für Ihr Wesen. Was für unterschiedliche Persönlichkeiten haben sich denn bei Ihren Beobachtungen rauskristallisiert?
Also die Graugänse haben wirklich ganz massiv unterschiedliche Charakter. Und in der Verhaltensforschung gibt es 5 Persönlichkeitsachsen. Mut, man ist mutig, erkundungsfreudig, aggressiv, aktiv oder sozial. Und wir haben Experimente entwickelt, wo wir jedes dieser Persönlichkeitsachsen bei den Graugänsen messen können. Und ich kann Ihnen versichern, dass jede Graugans eine andere Kombination aus diesen Persönlichkeitsmerkmalen hat. Und die ist stabil und wiederholbar über Jahre hinweg getestet. Also manche Graugänse sind mutig und das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel einen Fressfeind stellen, laufen nicht schnell weg und verteidigen dann sowohl ihr eigenes Leben, aber auch die Schar und die anderen Graugänse.
Wie finden Sie das raus? Setzen Sie dann so einen Fuchs da irgendwo rein oder wie läuft ein Experiment ab?
Ja, man kann man muss und sollte verschiedene Experimente machen, weil Sie es ansprechen. Ja, in der Tat eine Fuchsattrappe. Man kann das mit einem Stoff dann bedecken und dann offenbaren und die Reaktion der Graugänse messen. Und manche bleiben dann länger und stellen sich dem Fuchs und andere laufen ganz schnell weg. Die sich diesem Fuchs stellen und die Schar verteidigen, bekommen einen hohen Wert für Mutigkeit. Wir können aber auch fremde Menschen fragen, dass sie auf eine Graugans zugehen und die Distanz messen, wo die Graugans dann wegfliegt. Das ist die sogenannte Fluchtdistanz und die wird von vielen Forschern verwendet. Man kann dann Populationen vergleichen. Auf alle Fälle, unsere Graugänse haben dann wiederholbare Fluchtdistanzen. Also wenn ein Mensch ganz nahe kommen kann, bevor die Gans weggeht, ist das eine mutige Gans und andere fliehen dann schon, wenn der Mensch bei 20 Meter ist zum Beispiel. Und so kann man die verschiedenen Merkmale sehr schön testen.
Und Sie haben auch festgestellt, ähnlich wie bei den Menschen gibt es auch bei den Gänsen Influencerinnen und Influencer. Was zeichnet die denn aus?
Ja, also die Graugänse haben unterschiedliche Stimmen und ein Ruftyp heißt ein Abflugruf und diese ist auch ganz individuell unter den Graugänsen. Und man hört dann, wenn die Graugänse sich organisieren zum Wegfliehen zu einer neuen Wiese zum Fressen oder zu einem Schlafplatz, dann fangen sie an zu rufen und fliegen dann weg. Wenn Edis ruft, dann folgt ihm keine andere Gans. Wenn Lea ruft, dann folgen ihr im Durchschnitt 10 andere Graugänse. Und das sind nicht Familienmitglieder, sondern Unverpaarte und andere Graugänse aus ihrem sozialen Netzwerk. Und da, weil ich das über 4 Jahre beobachtet habe, dass gewisse Graugänse mehr Follower haben, dann habe ich gesagt, na gut, dann sind das die Influencer-Gänse mit ihren Follower und habe dann die Persönlichkeitseigenschaften angeschaut. Und das war spannend, weil es gibt Unterschiede.
Lea, die Influencerin. Und unterscheiden sich die Influencerin dann auch nochmal oder das ist dann tatsächlich eine Gruppe?
Naja, die Influencer hatten hohen Wert eben gerade für Mut. Sie waren mutig, sie haben sich diesen Fressfeinden gestellt. Die Follower hingegen waren sehr erkundungsfreudig, also offen für Neues. Und das haben wir getestet, erstens, indem wir einen Spiegel aufgestellt haben. Einige Graugänse haben den Spiegelbild angegriffen, das sind die aggressiven Gänse. Andere haben also ein paar Schritte zurückgenommen, nicht aggressiv. Und die dritte Gruppe, das ist faszinierend, ist zum Spiegel hin und hat hinter den Spiegel geschaut und dann wieder vorne und dann wieder hinten, also hinter der Rückseite des Spiegels. Und genau das waren die Follower-Gänse. Und diese Follower-Gänse waren auch, wenn wir so fremde Objekte, neue Objekte, Skulpturen, unsere Studierende waren sehr kreativ motiviert, Verschiedenes aufgestellt. Und und das sind die offen für Neues, sind auf diese neuen Objekte hin. Und genau das waren die Followers. Die Eigenschaft der Followers, dass sie offen für Neues sind. Und das war so ein Aha-Moment, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht vorher keine sehr hohe Meinung gehabt von Follower, weil ich gedacht habe, ja, die haben ja selber keine eigenen Ideen oder sind nicht besonders innovativ. Aber was ich von den Graugänsen lernen, ist, dass die Follower so wief sind, dass sie wissen, es ist besser, eine mutige Gans als eine aggressive zu folgen. Und es sind genau die Follower, die dann, wenn sie in neue Wiesen oder Schlafplätzen oder, you know, geografisch unterwegs sind, genau die sind offen für Neues und würden neuen Informationen aufnehmen und dann den anderen Mitgliedern der Schar wieder zurückbringen. Und so könnten sich Traditionen ausbilden. Also ganz wichtig, dieser Informationstransfer. Man sieht das bei den Graugänsen sehr schön.
Das heißt aber, eine Gans erkennt sich auch nicht selbst im Spiegel. Die denkt immer, das ist irgendwie eine andere Gans, die muss jetzt da mal in Augenschein genommen werden.
Ja, ja, weil nachdem wir wussten, dass Graugänse individuelle Gesichter haben, haben wir dann Fotos aufgestellt, lebensgroße Fotos von den Graugänsen auf den Wiesen und haben dann gefilmt, wie sie reagiert haben. Wenn sie ein Foto von ihrem Partner gesehen haben, sind sie hingegangen, haben lang gefressen und Kontaktrufe von sich gegeben. Wenn es ein Foto von einer anderen Graugans in der Schar war, dann, wenn es ein Teil ihres sozialen Netzwerks war, dann sind sie hin, aber nicht so lange geblieben. Und wenn es ein Rival war, dann haben sie tatsächlich gedroht. Wenn es ein Foto von sich selber war, dann haben sie gefaucht und angegriffen. Also das haben wir dann daraus geschlossen, dass sie sich nicht erkennen.
Das mit diesen Persönlichkeiten, also es wird ja immer gefragt, also in der Evolution, warum ist etwas so, was bringt da den entscheidenden Vorteil? Heißt das sozusagen, diese Mischung der verschiedenen Persönlichkeiten, die trägt entscheidend zum Erfolg einer Graugans-Population bei?
Ja, das würde ich sagen und ich freue mich sehr, dieser Frage über die nächsten Jahre nachzugehen, weil je nach Komposition von einer Gruppe, ob man die aggressiven Gänse übrigens, die ihr Spiegelbild angegriffen haben zum Beispiel, waren auch die Graugänse, die in Kämpfe verwickelt waren und waren genau die dann am dominantesten waren. Es gibt also eine sehr lineare Dominanzhierarchie. Jumper zum Beispiel ist Nummer 1 und Pudding ist an letzter Stelle. Und wenn Jumper also kommt, dann muss er nur eine ganz kleine Drohung geben und alle weichen ihm und dann kann Jumper fressen. Also die Aggressivität sagt die Position in der Dominanzhierarchie voraus, sagt aber nicht voraus, ob man ein Influencer ist. Also die aggressiven Gänse, wenn sie rufen, werden nicht gefolgt. Also weil warum würde man eine aggressive Graugans folgen? Weil man würde sowieso nichts vom Kuchen abbekommen sozusagen. Und diese zwei Schienen, Ressourcenzugang und Informationszugang, sind, glaube ich, parallele Systeme, die in einer Graugans-Schar funktionieren. Und auf Ebene der Gruppe wäre es sicherlich von Vorteil, dass man sowohl Zugang zu Ressourcen und Information hat. Und es ist spannend, dann die Mechanismen zu untersuchen, unter welchen Umweltbedingungen es eher von Vorteil ist, dass man eine Schar mit mehr aggressiven Gänsen hat, um Zugang zu Ressourcen zu garantieren. Oder in Zeiten von enormer Wandel könnte ich mir vorstellen, dass es von Vorteil wäre, dass man eher eine Schar aus neugierigen und mutigen Graugänsen hat für neue Informationsgewinnung. Also es ist durchaus spannend, die Zusammensetzung sich anzuschauen.
Und die Gans, der keiner folgt, die heißt tatsächlich Putin?
Pudding.
Achso.
Na, Pudding.
Achso.
Es gibt einige. Und Edis. Edis wird auch nicht gefolgt. Floki wird auch nicht gefolgt. Es gibt ein paar.
Sonja Kleindorfer, die heute sehr ländlich lebt. Ursprünglich kommt sie aus den USA und ist in Philadelphia groß geworden. Gab es denn da auch schon Tiere, mit denen sie den Alltag geteilt haben?
Durchaus. Meine Oma Lydia hat sehr viele streunende Tiere mit nach Hause gebracht. Also wir hatten unzählige Katzen und Hunde und Frettchen und was weiß ich, also sehr viele verschiedene Tiere. Und weil jedes aus einer verschiedenen Situation kam, war es dann erstens klar, dass jedes Tier einen anderen Charakter hat und aber auch, dass die frühkindliche Erfahrung sozusagen eine Rolle gespielt hat, wie ihr Charakter, ja, Zügen sich ausgedrückt haben.
Gab es da schon Tiere, die Ihnen irgendwie näher waren oder Hauptsache Tiere?
Nein, es war einfach ein normaler Teil vom Alltag. Ich habe nicht sehr viel darüber nachgedacht. Erst als ich zur Uni gegangen bin, ich wollte Genetikerin werden, weil ich eine sehr gute Biologielehrerin an der Highschool hatte. Und ich dachte, ja, Genetik hört sich interessant an. Und erst dort habe ich dann überhaupt Forscher kennengelernt, die dann Tiere auf der ganzen Welt untersucht haben. Und zwar unter der Perspektive die Evolutionsgeschichte von Verhalten, also wie Verhalten entstanden ist auf Planet Erden und welche Funktion es hat und welche Bedeutung. Das war für mich erstaunlich. Ich hatte keine Ahnung, dass man Verhaltensforschung als Beruf auswählen könnte. Und da kamen mir einfach diese Beobachtungen, die ich so ganz im normalen Alltag gemacht habe. Es war dann selbstverständlich für mich, dass Individuen verschiedene Charaktereigenschaften haben. Das war überhaupt keine Frage.
Und es ist ja natürlich auch spannend, überhaupt diesen Bezug zur Natur erstmal zu entwickeln. Sie haben das natürlich gerade erklärt mit ihrer Oma, aber in so einer Millionenstadt wie Philadelphia. Und ich glaube, sie haben auch in einer nicht ganz unproblematischen Ecke gelebt, sind da groß geworden. Hm. Wie war das?
Ja, das war in West Philadelphia und unsere Schule war hinter einem Gitter. Ich kann sehr viele Tage erinnern, wo ich meine 25 Cent per Messer dann abgeben habe müssen. Es war also wirklich ein gefährlicher Teil. Meine Eltern hatten keine Ahnung, kamen beide vom Land und irgendwie haben wir günstig ein Haus gekauft, aber in einer sehr schlechten Nachbarschaft.
Haben sich nicht gewundert, warum das so günstig ist, das Haus.
Ja, deswegen. Und auf alle Fälle, das hat mir dann sehr geholfen, weil ich meine, ich habe meinen Kindern gesagt, so eine Geschichte, ja, als Kind hat mir mein Fahrrad geklaut und dann nicken alle und ich sage, ja, während ich es gefahren habe. Also das waren schon ganz andere Verhältnisse und hat mir aber insofern geholfen, weil ich dann mit 22 nach Tansania dann gegangen bin, Paviane zu forschen. Und fühlte mich, wenn ich ganz ehrlich bin, zum ersten Mal sicher, weil ein Löwe kann man ansehen, wenn es hungrig ist oder nicht, aber so einen Drogenabhängigen eher nicht, gell?
Und wahrscheinlich entwickelt man auch so ein Gefühl für gefährliche Situationen dann ganz anders.
Mm. Ja, schon, würde ich sagen, ja.
Sie haben auch, bevor wir auf Tansania kommen, eine Zeit lang in Berlin verbracht, gelebt. Das erklärt, warum Sie so gut Deutsch sprechen. Wie kam es denn dazu? Das war auch in Ihrer Kindheit.
Ja, genau. Mein Vater ist Mathematiker gewesen. Er ist leider schon verstorben, aber alle 6 Jahre konnte er ein Jahr im Ausland sogenannte Sabbatical nehmen und das hat er, als ich 6 und 12 war, in Berlin gemacht. Und das waren tolle Jahre. Ich habe dort mein Deutsch gelernt. Meine lebenslang beste Freundin Heike in der 6. Klasse kennengelernt. Sie lebt noch in Berlin. Wir treffen uns. Also best friends for life. Also wunderschöne Erinnerung. Ja.
Schöne Grüße an Heike an dieser Stelle. Und es waren ja auch gar nicht erst die Vögel, für die Sie sich interessiert haben, sondern die Wildpferde, die Sie, bevor Sie noch nach Tansania gegangen sind, in Costa Rica erforscht haben, im Rahmen eines Praktikums, glaube ich. Was haben Sie damals genau untersucht?
Ja, also als ich an der Uni war, mein Bachelor gemacht habe, wurde ich zum ersten Mal konfrontiert mit Bildern von den Professoren, die da ihre Vorträge gehalten haben. Ich habe gesagt, wow, also sie sammeln ihre Daten im Freiland. Und das war, ich habe nie gedacht, dass man absichtlich irgendwo hinfährt, um Verhaltensforschung zu machen. Ich dachte so, ich sollte in ein Praktikum inskribieren, habe das getan, bin nach Costa Rica und das war 6 Wochen. Und habe Wildpferde untersucht, und zwar die Diätpräferenz, um zu schauen, welche Pflanzen sie präferieren, beziehungsweise welche Früchte und wie das dann zum Sekundärwachstum des Waldes beiträgt. Das war so mein Einstieg in experimentelle Freilandforschung. Und ich weiß genau die Stelle, wo ich gestanden bin und wo mir klar war, dass ich das liebe, was ich gerade tue. Und ich dachte, ja, das werde ich dann noch weiter angehen und schauen, ob ich das für immer machen kann. Bin dann zurück und habe Jobausschreibungen gesucht. Ich wusste, ich wollte nach Afrika und habe tatsächlich eine Stellenausschreibung, 2 Jahre Pavianforschung, Mikumi Nationalpark. Mein Zettel hatte 3 Informationen, 10 Kilometer zu Fuß in einem Nationalpark, 4 Stunden Strom, kein fließendes Wasser, Und dann kam noch eine lebst in einer Hütte und ich habe sofort ja gesagt und das war's. That was the making of me.
weil dieser Moment in freier Wildbahn tatsächlich mit den Wildpferden so stark war. Ist da irgendwas passiert in diesem Moment oder war der einfach nur so schön, die Umgebung, oder was war das für ein Moment?
Es war, dass man, es fühlte sich an, als würde ich durch eine Tür gehen in eine geheime Welt, die, wo ich nicht wusste, dass diese Welt auch existiert, und zwar die Welt der Natur. Bis dahin war mein Leben absolut dominiert von Menschengesprächen, Menscheninteressen, Menschensorgen, also nur Menschenperspektive. Und es war so erfrischend und ich habe mich so leichter gefühlt und voller Neugier. Und dieses Gefühl wollte ich weitergehen, weil es war eine Geheimwelt, wo ich nicht ahnte, dass sie existiert. Und da wollte ich mehr erfahren.
Sonja Kleindorfer hat schon das Verhalten unterschiedlichster Tierarten erforscht, unter anderem von Pavian in Tansania. Da hat sie sich dafür interessiert, wie weibliche Paviane miteinander umgehen und ob sie sich gegenseitig um ihren Nachwuchs kümmern. Damals haben sie Bemerkenswertes festgestellt und sind mit ihren Beobachtungen richtig angeeckt. Was haben Sie damals rausgefunden?
Die Fragestellung war, ob erfahrene Mütter und unerfahrene Mütter beide gleich angezogen sind, Kleinkinder. Und die gängige Hypothese war das Learning to Mother, dass also alle Weibchen einfach kleine Babys so entzückend süß finden, dass sie nichts anderes können, als sie anfassen wollen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass gewisse Weibchen nicht nett waren zu den Nachkommen von anderen Weibchen. Sie haben sie am Fuß getragen, das Köpfchen am Boden gedonnert, Kidnapping, also rauf in den Baum und dann eine Stunde von der Mutter ferngehalten und so weiter, um zwei Weibchen zu beobachten, wie sie ein kleines, einer ein Arm und ein anderes ein Bein da so rupfen, damit man Zugang zum Kleinen hat. Und es stellt sich heraus, dass erfahrene Mütter auch daran beteiligt waren und diese Nachkommen, die so viel negatives Verhalten von erfahrenen Weibchen abbekommen haben, hatten auch eine höhere Sterblichkeitsrisiko. Und daher habe ich also eine These aufgestellt, dass es nicht Learning to Mother ist, also dass sie nicht einfach Babys angezogen fühlen, weil sie Weibchen sind, sondern dass es weibliche Konkurrenzverhalten gibt. Weil wenn es viele Nachkommen gibt, dann konkurrieren die Nachkommen um Ressourcen während der Phase des Unabhängigwerdens, selbstständigwerdens.
Und warum ist diese Beobachtung dann in der wissenschaftlichen Welt als Problem gesehen worden? Weil ihre Ergebnisse sind tatsächlich dann 8 Jahre nicht veröffentlicht worden.
Ja, ich glaube, man wollte dieses Bild einer Frau nicht wahrhaben. Als ich an der Universität war, und es war eine sehr gute Universität, ist uns beigebracht worden, dass die männliche Konkurrenz Zugang zu Weibchen erklärt und dass es die Varianz im männlichen Erfolg, dass die Anzahl der Nachkommen vorhersagt. Also wenn ein Weibchen einmal schwanger ist, dann trägt sie die Schwangerschaft durch und daher ist alle Varianz dieser Fortpflanzungserfolg von männlicher Konkurrenz abhängig. Und ich habe zeigen können, auch wenn Weibchen gegenüber andere Weibchen in der Estrusphase, waren nur Weibchen, die andere Weibchen angegriffen haben, dann hat sich diese Estrusphase verzögert. Oder wenn ein Weibchen schwanger war, dann wurde sie auch von anderen Weibchen, nur Weibchen angegriffen und hat manchmal ihr Kind verloren. Daher, die weibliche Konkurrenz hat auch eine Rolle gespielt in wie viele und wessen Nachkommen überleben. Das war neu.
Und wahrscheinlich, dass das erstmal so nicht akzeptiert worden ist, hat ja dann unter Umständen was mit Geschlechterklischees zu tun oder vielleicht auch mit einer männlich dominierten Wissenschaft.
Ja, ich würde sagen, plädiere natürlich wie viele heute für eine Diversität in Fragestellungen, im Mitmachen, denn es existiert sehr vieles auf unserer Welt und die wichtigste Frage ist, welche Fragen stellen wir über alles, was existiert, und wenn man Frauen ausschließt aus der Wissenschaft, dann fehlt diese Perspektive. Ich habe Weibchen angeschaut, nicht weil ich da irgendwie stark gemeint habe, dass sie etwas anderes tun. Ich wollte sie nur nicht ignorieren. Und alleine dieses Auch-Betrachten von weiblichen Strategien hat zu ganz neuen Entdeckungen und Fragen geführt.
Ist es denn grundsätzlich so, dass Sie das Gefühl haben, dass Wissenschaftlerinnen andere Fragen stellen oder andere Ansätze haben als männliche Kollegen?
Ja, auf alle Fälle. Und jede Person, aufgrund von den Fragen, die wir in uns tragen, von unseren eigenen Erfahrungen, jeder Mensch bringt neue Fragen und auch die Geschlechterrollen. Wie gesagt, meine Perspektive ist Männchen als auch Weibchen. Beginne, das ist mein Anfangspunkt. Und wohin dann die Beobachtung mich führt, daraus leitet sich dann eine neue Frage. Und weil ich meine Aufmerksamkeit auch auf Weibchen lenke und weil die Weibchen eigentlich total vernachlässigt sind in der Verhaltensforschung, kann man sagen, gibt es da wirklich Spannendes zu entdecken und Unerwartetes.
Ich fand da eine Aussage aus Ihrem Buch besonders bemerkenswert. Da schreiben Sie, Forschen sei auch ein Gestaltungsprozess und ein Geschichtenerzählen. Wie meinen Sie das genau?
Geschichten erzählen bedeutet die Kommunikation von Erfahrenem und dieses Geschichte erzählen, zum Beispiel, wenn ich eine weibliche Strategie anschaue, wie kann ich diese Erkenntnis vermitteln, dass sie auch angenommen wird, auch in der herrschenden Gesellschaft, weil wir sind alle soziale Wesen und wir sind alle geprägt durch normative Einflüsse. Und daher, wie ich meine Ergebnisse kommuniziere, damit sie auch wahrgenommen werden bzw. aufgenommen werden, das ist ein Geschichtenerzählen. Und dieses Geschichtenerzählen kriegt dann eine, ähnlich wie bei den Graugänsen, eine responsive Antwort. Und man erfährt dadurch, ob man zu einer veränderten Bewusstsein beiträgt oder eher Ablehnung empfindet.
Und das Interessante ist, also diese andere Perspektive, die Sie einnehmen, hat ja zum Beispiel auch dazu geführt, dass Sie festgestellt haben, dass weibliche Vögel durchaus auch ihrem Nachwuchs das Singen oder zumindest Töne beibringen. Mhm. Das wurde ja auch sonst immer nur den Männchen zugeschrieben.
Genau, das, ja, genau. Also Männchen singen und die Weibchen suchen das Männchen mit dem besten Gesang und das war sozusagen die Geschichte bis vor kurzem. Dann hatten wir aus ganz anderen Gründen Mikrofone aufgestellt und haben aufgenommen, wie Weibchen zu ihren Embryos im Ei rufen. Also es war wirklich merkwürdig. Dann nach dem Schlüpfen haben wir entdeckt, dass jedes Nest einen anderen Bettelruf hat. Das war auch absolut nicht zu erklären. Warum würde bei einer Art, bei der gleichen Art, in jedem Nest einen anderen Bettelruf herrschen? Ba, 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 bi, 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 bu, bu, bu. Und dann haben wir diese Rufe der Weibchen angeschaut und genau dieser Bettelruf von ihren Nachkommen war in ihrer Lautäußerung zum Embryo. Genau also, dieses Element.
Also im Prinzip ist das wie so ein Passwort, was das Küken im Ei lernt von der Mutter und dann weiß es später, aha, wenn ich Hunger habe, dann muss ich diesen Laut von mir geben und nur dann bekomme ich dann Happen zu essen.
Genau, genau. Und zwar dieser Signaturruf, so nennen wir es in der Verhaltensforschung, dann haben wir erforscht, also dieser Bettelruf vom Küken war tatsächlich der Signaturruf von jedem Weibchen. Dann haben wir die Eier, die Gelegen ausgetauscht und die Küken haben die Signaturrufen ihrer Ziehmutter produziert. So wussten wir, dass es bereits unterrichtet und gelernt wird. Und das kann ich Ihnen versichern, das war absolut neu, das war unerwartet. Man hat gesagt, ja, Singvögel können als Embryos nicht lernen, sie haben ja überhaupt keine entwickelten Ohren, aber wir hatten eindeutige Beweise dafür und diese Forschung geht weiter. Jetzt wissen wir, dass es in allen Maluridae, die wir untersucht haben, stattfindet und bei Zebrafinken das Modellsystem für vokales Lernen, da findet es auch statt, es wurde einfach übersehen und das macht Spaß, wenn man dann die Bedeutung des Weibchens, des vokalen Lernens und Unterrichtens erstens unterstreichen kann und zweitens zeigen kann, dass die frühkindliche Erfahrung extrem wichtig ist.
Ja. Erzählt die Verhaltensbiologin Sonja Kleindorfer. Momentan interessiert sie sich nicht nur für die Graugänse, sondern begleitet auch ein Projekt auf einer Insel des Galapagos-Archipels. Sie helfen dort, ausgestorbene Arten wieder anzusiedeln. Was sind das für Arten und was hat denen zu schaffen gemacht?
Ja, auf Galapagos, man kann das als Epizentrum der Evolutionsbiologie bezeichnen, gibt es sehr viele invasive Arten. Und der Nationalpark hat im letzten Jahr auf einer Insel, wo ich seit über 20 Jahren forsche, alle Ratten ausgerottet. Die Ratten vernichten die endemischen Vögel, fressen die Eier und sind eine Gefahr auf vielen Ebenen. Und jetzt auf dieser rattenfreie Insel werden über die nächsten 10 Jahre 12 lokal ausgestorbene Arten wieder eingeführt. Und das ist ein schönes Gefühl, dass wir Menschen, wenn wir zusammenarbeiten, auch ökologische Systeme wieder herstellen können. Und wir sind das Monitoring-Team auf Floriana, um die ökologische Restaurierung zu messen und Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
Und gibt es schon erste Erfolge, die Sie da verzeichnen können?
Ja, und zwar, ich bin eine Darwin-Sphink-Forscherin. Wir haben 7 Monate lang 500 Darwin-Sphinken in Gefangenschaft gehalten, um ihn vor diesem Rattengift zu schützen. Wir haben sie freigelassen. Wir verwenden Drohnentechnologie, um dann festzustellen, wo sie hinfliegen. Und alle haben überlebt, die wir gefunden haben, und haben erfolgreich ihre Nester gebaut. Und die Überlebenschancen der Nester war um 100% höher, denn es wurden keine ausgeraubt durch die Ratten, zumindest während der Eiphase. Also erste Erfolge gibt es auf alle Fälle, und das ist sehr schön, dass wir dann diese Fähigkeiten haben, die wir dann in anderen Lebensräumen auf der Welt dann vielleicht umsetzen können. Also
sehr schön, ja, und das gibt natürlich auch ein bisschen
ökologische
Hoffnung.
Restaurierung.
Und vielleicht ganz kurz zum Schluss, weil wir eigentlich schon am Ende sind, aber wenn Sie sich dann auf den Galapagos-Inseln aufhalten, dann müssen Sie natürlich Ihre Gänse dann eine Zeit lang alleine lassen. Sind die dann beleidigt?
Ja, sind sie.
Tatsächlich.
Es ist so, wie wenn man eine Katze zu lange allein lässt. Die gibt dir 2 Tage die kalte Schulter. Genauso ist es bei den Graugänsen.
Ach Mensch, also dann auch viele Grüße an Triton, Lea und Dorothea und Co. Sonja Kleindorfer, wir schicken Sie jetzt wieder zurück zu Ihren Wildgänsen. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ich sage danke.